Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Und ich bin zurück aus Le Mans, deswegen gibt es diese Ausgabe auch erst am Dienstag. Ich bin erst gestern am Montag wieder zurückgekommen von den 24 Stunden dort. Wir sprechen natürlich auch darüber noch in dieser Sendung, aber vor allem wollen wir auf die Formel 1 schauen und das, was vor dem großen Preis von Spanien am kommenden Wochenende auf dem Circuit Barcelona-Catalunya so wichtig sein wird. Und da werde ich auch vor Ort sein. Für mich geht es bereits am Mittwoch dann ins Flugzeug wieder rüber nach Spanien. Da freue ich mich sehr drauf. Aber ich freue mich noch viel mehr darauf, jetzt diese nächste Stunde circa mit meinem zarten Buttercroissant Dennis Lewandowski zu verbringen. Hallo Dennis.
Hallo, mon amour. Ich hoffe, dir geht's gut.
Ja, ich bin noch nicht ganz wach, muss ich zugeben. Also, das war ein sehr, sehr intensives Wochenende. Passend eigentlich zu unserem ersten Thema, Alpine. Weil ja. Ich war ja mit Alpine da. Wie gesagt, dazu später noch mehr in diesem Take. Aber Alpine in der Formel 1 schreibt ja auch seine ganz eigenen Geschichten. Ja, jetzt beim letzten Rennen zwar beide in den Punkten, aber wer weiß, wie lange es dieses Team noch gibt in der Formel 1. Sacre bleu, da erleben einige, glaube ich, ihr blaues Wunder aktuell, vor allem Alpine-Fans, wie du es einer bist, Dennis, bevor jetzt die Leute irgendwie denken, so ja, boah, seitdem Dennis dabei ist, reden die viel zu viel über Alpine, da können wir gar nichts für, denn die liefern die Themen ja schon von selbst, denn ja. Es ist ja einiges in Bewegung dort in dem Team, Teamchef Bruno Fomar hat gefühlt bald keine Mitarbeiter mehr, so viele verlassen da dieses in Anführungsstrichen sinkende Schiff. Und dann gab es da eine Meldung, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, auch in Le Mans tatsächlich. Was passiert nach 2026 mit den Renault-Motoren? Denn ganz offensichtlich evaluiert man aktuell im Renault-Konzern dieses Formel-1-Projekt extrem und ist nicht mehr ganz so sicher, ob das mit dem Renault-Motor eine gute Idee ist. Weil ja ganz augenscheinlich hat man ja weniger Leistung als der Rest. Und ganz offensichtlich scheint es nicht so zu sein, dass man das für 2026 so in den Griff bekommt, dass man sagt, ja, da gehen wir in eine starke Zukunft. Jetzt erwägt man sogar tatsächlich, Kundenmotoren zu nehmen. Unter anderem Red Bull Powertrains ist da im Gespräch. Ja, Dennis, was ist da los? Das ist ja heftig.
Das ist wirklich heftig. Also wenn es wirklich so kommen sollte, dass das Renault-Werksteam und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, nochmal betonen. Vielleicht auch wirklich für die, die nicht ganz so nah an der Formel 1 sind und den Namen Alpine vielleicht auch nicht direkt mit Renault verbinden. Wir reden da von dem Renault-Werksteam, was einfach unter der Flagge seiner Sportwagenmarke da firmiert. Und ein Renault-Werksteam ohne Renault-Motoren wäre schon ein echtes Statement und auch eine ja, ein echtes Statement gegen die eigene Motorenabteilung. Das würde einfach bedeuten, dass man das Kerngeschäft, was man ja irgendwo als Werksteam betreibt, nämlich die Motorenentwicklung, da einfach nicht qualitativ gut hinbekommt. Und wenn man dann eben auf einen Kundenmotor zugreift und im Endeffekt nur noch ein Chassis baut in Enstone, also eine Hülle baut, die zwar dann irgendwo noch aus, ja, mehr oder weniger aus Renault-Hand kommt, aber eben das Herzstück des Autos ist nicht mehr Renault, das wäre schon absolutes Kracher-Statement meiner Meinung nach und würde dem Team auch dann eben diesen Glanz auch zu einem gewissen Punkt vielleicht rauben, weil es ja dann mehr oder weniger eher eine Geschichte wäre wie Alfa Romeo in den letzten Jahren, also dass man da eine prominente Automarke, mehr oder weniger, Alpine ist ja leider, und ich sage wirklich leider, weil ich diese Marke wirklich toll finde, nicht so bekannt jetzt oder ist gerade dabei, wieder bekannt gemacht zu werden. Aber da würde man einfach mit der Marke als Werbung fahren und das Herz hat einfach dann nichts mehr mit Renault, mit dem Mutterkonzern von Alpine zu tun. Und für mich, der wirklich auch begeisterter Renault-Fan, Renault-Fahrer ist und Fan dieses Teams, und das hat bei mir angefangen mit dem Renault-Werksteam, das hat sicher ein paar Mal die Farben und die Namen gewechselt in der Zeit, ganz klar. Aber irgendwo war ja immer diese Renault-DNA drin, abgesehen von dem ein Jahr, wo man mit Lotus ja Mercedes-Motoren hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, für mich als Fan wäre das echt schon tragisch. Und ich glaube auch, das Zeichen nach außen wäre tragisch. Und da würde mich jetzt dann auch direkt interessieren, Kevin, du hast ja jetzt auch viel Alpin erlebt in Le Mans, warst ja wie gesagt auch mit Alpin da. Und als jemand, der es jetzt nicht so sehr wie ich mit dem Team hält, obwohl dich natürlich auch das Pinke hoffentlich so ein bisschen für immer an das Team gebunden hat, was wäre denn so deine Denkweise dahinter? Auch, wie gesagt, für mich ist dieses Renault-Ding ja irgendwo ein Herzensding. Und wie siehst du das denn von außen? Könntest du dir das Alpine-Team ohne Renault-Motor vorstellen? Wäre das für dich eine Sache, wo du sagst, ja, es ist irgendwo doch noch Alpine, oder wäre da für dich auch so ein bisschen die DNA verschwunden?
Also ich glaube, wenn man das so macht, dann kannst du den Bums auch verkaufen. Ja, dann brauchst du das nicht mehr. Weil was mir in Le Mans einmal mehr aufgefallen ist, ist, wie teilweise sehr unorganisiert, gar nicht mal, also jetzt für uns Medienschaffende nicht, im Gegenteil, eine tolle Betreuung seitens Alpine Deutschland, herausragend gut, uns wurde alles ermöglicht, aber es geht so um das, was so von ganz oben kommt. Ja, also die haben ja den A290 vorgestellt, ihren neuen Elektro-Hot Hatch. Und Luca de Meo war nicht da. Also es sind so Kleinigkeiten. Luca de Meo war einfach nicht da, der Renault-CEO. Du stellst so ein Auto vor, das soll das Beste seit geschnitten Brot sein und der Renault-CEO ist nicht da, lässt sich irgendwie über so eine Videobotschaft zuschalten, die so schlecht abgelesen ist. Dann werden zwar alle relevanten FahrerInnen, sage ich jetzt ganz bewusst, eingeladen, also sprich die beiden Formel-1-Fahrer Esteban Ocon und Pierre Gasly und Sophia Flörsch, die ja in dem Nachwuchsprogramm ist und ja das Aushängeschild des Racer-Programms ist, was ja Frauen im Motorsport fördern soll. Alles fein. Philipp Krief war da natürlich, der Alpine-CEO, der Nachfolger von Laurent Rossi. Aber dann siehst du dann einen Bruno Fanmar rumstiefeln. Und ich glaube nach wie vor, dass Bruno Fanmar ein Top-Typ ist. Ja, mit dem kannst du so richtig schön 3 Flaschen Rotwein wegziehen und einen tollen Abend haben. Aber was mir immer wieder auffällt, wenn man ihm so zuhört, es ist von allem ein bisschen und von nichts wirklich viel. Und genauso nehme ich diese Marke aktuell auch wahr. Es ist von allem ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Es ist von allem ein bisschen Verkauf der alpinen Autos, aber nicht wirklich viel. Es ist von allem ein bisschen Pathos, aber nicht wirklich viel Substanz. Es ist von allem ein bisschen Einsatz, aber nicht wirklich Ertrag. Und ich habe echt so manchmal das Gefühl, dass diese Marke, dieses französische Unternehmen, dieses ja auch vom Staat getragene Unternehmen so ein Stück weit, genau das denkt. Also wir werden vom Staat getragen und dann wird sich das schon lösen und die Erfolge kommen dann zu uns und es fehlt mir so ein bisschen die Vision und das geht natürlich im Formel-1-Team so auf dieser Spitzenebene noch viel mehr dann so, weil nochmal, ich glaube, was Bruno Fanmar einfach braucht, wäre Leute zu haben, die das besser können, weil er macht ja super viel. Ja, das kann nicht funktionieren. An dem ist ja schon Mattia Binotto gescheitert bei Ferrari. Jemand, der auch viel wollte, aber am Ende ja überrollt wurde von all den Verantwortungsposten, die er eigentlich innehatte, dann im Grunde genommen. Und so wirkt es bei Fanmar auch. Der hat ja bewusst keine Frage zur Formel 1 wirklich beantwortet. Wir hatten eine Pressekonferenz, da ging es auch von einem Kollegen darum, wie das mit dem Formel 1 Motorenprogramm ist. Und dann sagte er so, ja, wir sind hier nicht bei der Formel 1, deswegen, das kann man aber bei der Formel 1 fragen. Jetzt werden die Fragen natürlich wieder am Freitag gestellt oder am Donnerstag, je nachdem, wann seine Medienrunde in Barcelona ist. Aber es dreht sich dann halt so im Kreis. Und ich glaube, das ist auch so das Bild, was du von Alpine hast. Vieles dreht sich im Kreis, aber es geht nichts voran. Und der Fisch stinkt vom Kopf. Also ich finde, Luca de Meo ist auch ein Teil dessen, weswegen es nicht funktioniert. Das ist mein Eindruck, weil auch er strahlt für mich keine Führungsqualität aus. Er strahlt für mich so, ja, sowas aus wie, ich finde den Posten gut, den ich habe und ich lasse mich auch gerne ablichten mit Prominenten und mit meinen Fahrern, aber so wirklich weiß ich nicht, wie man diesen Karren aus dem Dreck ziehen soll. Und dann ist der einfachste Weg natürlich zu sagen, okay, wir gestehen ein, wir haben in der Hybrid-Ära versagt. Also was anderes kann man das ja nicht nennen. Und ja, danach lassen wir es halt sein. Und dann nehmen wir Kundenmotoren. Das ist ja das erste Eingeständnis des Versagens irgendwo. Und dann kannst du aber auch, finde ich, nicht wirklich so diesen Werbewert der Marke Alpine damit dann noch gleichsetzen, weil du musst ja im Grunde genommen zeigen, dass du halt kannst. Das wäre ja wie, wenn Ferrari sagt, wir packen dann einen Motor rein, Mercedes-Motor. Nee, also wenn du ein Hersteller bist, dann willst du auch deinen eigenen Motor da drin haben. Ich meine, Red Bull wird auch Hersteller im Grunde genommen, ja. Und deswegen sind das halt so Sachen, wo ich mir denke, so dieses Traditionsunternehmen, dieses Traditionsteam wird so gegen die Wand gefahren und das sehenden Auges, das erschreckt mich halt auch, muss ich sagen. Das erschreckt mich an vielen Stellen einfach. Und ich meine, in der WEC läuft es dann doch ein bisschen besser sogar noch, weil da haben sie zumindest noch den Welpenschutz. Also leistungstechnisch gesehen kann man denen ja nichts vorwerfen. Das ist einfach blöd, dass dieses Auto nur 6 von 24 Stunden durchgehalten hat. Aber fair, weil die sind halt frisch dabei. Ja, das Auto hat erst 4 Rennen hinter sich und 24 Stunden durchhalten, das muss man erstmal schaffen. Aber dann sage ich wiederum, Leute, Ferrari hat das auch geschafft letztes Jahr. Die haben gewonnen, die haben dieses Jahr gewonnen. Also man kann sich nicht in allem immer so dann zurückziehen und sagen, ja, junges Projekt und sowas. Und so, es sind immer viele Ausreden, aber es ist nicht wirklich so dieser letzte Push da, dann was Vernünftiges draus zu machen. Deswegen ist ja auch ein Fernando Alonso weggegangen. Deswegen geht auch ein Esteban Ocon da weg. Deswegen ist ein Nico Hülkenberg da auch weggegangen. Deswegen ist ein Daniel Ricciardo vom Bord gegangen, weil einfach immer so nach Ausreden gesucht wurde. Und so kann es nicht weitergehen. Und dann ist der letzte Schluss, das Ding wird verkauft. Und das ist mein Eindruck. Auch wenn Luca de Meo in der Autocar sagt, naja, wir verkaufen nicht und das ist nicht und nein. Aber, und die Leute bei Alpine glauben das ja auch. Ne, also die Mitarbeitenden dort, die glauben das logischerweise, weil das, was der CEO sagt, ist für bare Münze. Aber je mehr du drüber nachdenkst, desto eher musst du eigentlich davon ausgehen, dass man das Ding verkauft. Da gibt es Interessenten, da gibt es Andretti, da gibt es verschiedene andere. Andretti ist es ja scheißegal, die können ja von anderen Kunden einen Motor nehmen. Oder halt General Motors mitbringen. So, dann übernimmt halt General Motors einfach den Motorenherstellerplatz für Renault und dann ist gut. Man hat die Fabrik in Enstone, man baut gerade in Silverstone was auf, man hat das dann sehr komfortabel beisammen. Also jetzt nur dieser Andretti-Fall. Weil, wohin soll es denn gehen für Alpine? Was soll der nächste Schritt sein? Wir wissen ja auch nicht mal, wer nächstes Jahr in diesem Auto fährt. Und es reißt sich auch keiner darum, in diesem Auto zu fahren. Das kann es ja auch nicht sein. Das ist ein Werksteam. Normalerweise wird man meinen, ja, Werksteam, Renault, Historie, Weltmeisterschaften, Erfolge, die jetzt in den letzten Jahren komplett ausgeblieben sind, da will doch jeder für fahren. Aber seien wir ehrlich, die einzigen beiden, die dafür in Frage kommen aktuell, sind Jack Doohan und Mick Schumacher. Und bei allem Respekt vor beiden, ist das die Qualität, die du haben möchtest in diesem Team? Außenseiterchancen würde ich noch Daniel Ricciardo zugestehen, weil wenn Red Bull den loswerden will, das Beste, was passieren kann, ist, dass er bei Alpine unterkommt mit Pierre Gasly zusammen. Das würde gut funktionieren. Das wäre qualitativ auch über Doohan und Schumacher. Bei Gasly denke ich, der bleibt. Und selbst wenn der gehen würde, dann wäre das nochmal mehr ein Schlag in die Magengrube, dass der auch noch geht. Und das sind so Sachen, die kann ich nicht nachvollziehen. Und ich tue mich da auch schwer damit, was anderes zu sagen als, mein Gott, ne, sacre bleu. Also wie kann das sein? Wie kann ein Team so schlecht geführt werden mit solchen Mitteln? Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist leider so. Also ich bin ja auch jemand, der sich da wirklich an jeden Strohhalm klammert, in der Hoffnung, und auch als ich das Interview von Luca de Meo gesehen habe oder beziehungsweise gelesen habe, mich wirklich tierisch gefreut habe. Aber dann eben jetzt, und du hast das gerade sehr passend gesagt, dieser Schlag in die Magengrube, also dieses potenziell mögliche Szenario, dass man ohne Renault-Motoren fährt. Und für mich hatte dieses Team einfach auch, und das ist auch eine Sache, die mich immer so an dem Team fasziniert hat und auch dafür gesorgt hat, dass ich diese Leidenschaft dafür entwickelt habe. Es war halt diese Möglichkeit, Formel-1-Fan zu sein und doch irgendwo als Normalverdiener, als normaler Mensch die Möglichkeit zu haben, sich ein Stück dieses Teams auch auf den eigenen Parkplatz zu stellen. Das war ja immer so ein bisschen auch der Unterschied zu Ferrari, auch ein Stück weit zu Mercedes, auch wenn es da sicher Autos gibt, die da preislich auch für den normalen Bürger gemacht sind mittlerweile. Aber es war irgendwie so für mich immer dieses Team, da kannst du ein Teil von sein. Und so fühle ich das ja auch. Und das ist vielleicht auch so dieses Geheimnis meiner Leidenschaft. Ich setze mich morgens ins Auto und das ist ein Stück, und das wird ja sogar gesagt, ich habe ja diesen Mild-Hybrid-Motor, da wird ja sogar mit geworben, das ist mit Formel-1-Technologie. Also du sitzt irgendwie so in einem Stück der Leidenschaft, du bist Teil davon. Und das würde mir zum Beispiel als Fan und jemand, der wirklich diese Marke, diese Fahne auch für die Marke hochhält und auch ein Stück weit wirklich auch so ein bisschen das Herz aus der Brust reißen. Und viele Punkte, die du gerade sagst, auch, ich muss auch zugeben, natürlich, als dieses WEC-Engagement bekannt gegeben wurde, habe ich mich sehr gefreut, weil ich liebe die WEC. Und als mein Lieblingsteam fährt in der WEC und damals gab es ja dann sogar noch die Möglichkeit, dass irgendwann mal ein Fernando Alonso da nochmal fährt. Das war ja alles, also wär ein Traum gewesen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gesagt, es geht mit dem Team nach oben. Das ist jetzt genau das Richtige, auch die Projekte zu erweitern. Stand heute, auch jetzt mit dem Rennen in Le Mans und auch dem eben, wie dieses Auto aufgebaut ist. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, es ist nicht wie Ferraris Auto ein richtiger Alpine, also das ist kein Hypercar, es ist ein LMDH, das heißt also, man nimmt ein Chassis von einem Chassishersteller, man hat dann den Formel-2-Motor genommen und hat ein Einheitshybridsystem. Das heißt, in dem Auto steckt eigentlich nur das Design der Frontpartie, das ist Alpine und halt die Betreuung dieses Autos. Und nicht mal die liegt, soweit ich weiß, ja auch noch beim Synaptec-Team. Und es ist wieder so, ähnlich wie in der Formel 1, man macht nichts Ganzes leider. Also, und auch in der Formel 1 hat man ja immer das Gefühl, ja, man ist ein Werksteam, aber man gibt jetzt nicht so viel Geld aus wie beispielsweise Mercedes, wie beispielsweise Ferrari. Man hat diesen Invest nicht und auch nicht diesen Glauben an das Team. Wenn ich daran denke, wie es damals war. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Zeit, wo Fernando Alonso Weltmeister wurde auf Renault. Da, leider Gottes, zu meiner Traurigkeit hat mein Papa dann kein Renault gekauft, aber da waren wir damals im Autohaus und sind so ein Renault-Probe gefahren und da war alles voll mit. Alles war hellblau-gelb. Und ich gehe natürlich auch heute noch oft in Renault-Autohäuser, gucke mir da Autos an und es gibt so gut wie nichts, was irgendwo zeigt, ey, hör mal, wir sind in der Formel 1. Und das gibt einem immer wieder das Gefühl, dass dieser Glaube von dem Renault-Konzern an dieses Projekt irgendwie nicht mehr so da zu sein scheint, wie es damals war. Und auch diese Werbewirkung. Man hat ja jetzt ein bisschen Fernsehwerbung geschaltet, aber im Großen und Ganzen glaube ich wirklich, dass, oder ist es jetzt meine bescheidene Meinung als Fan, würde man dieses Projekt wirklich von Herzen betreiben, glaube ich, dass man da viel mehr rausholen könnte und die Gegebenheiten und die Umstände, die sind da. Aber irgendwie scheinen die nicht richtig genutzt zu werden. Vielleicht, weil man halt sagt, wir können nicht so viel Geld ausgeben, weil es blöd aussieht zu Hause in Frankreich. Aber ich glaube, es ist alles da, was es braucht, aber man scheut sich, es wirklich zu 100% anzugehen, dieses Projekt. Und ähnlich scheint es auch im WEC-Projekt zu sein. Und ich kann nur hoffen, dass sie da wirklich das machen würden, aber auch diese News jetzt wieder, die reißt mir wieder echt so ein bisschen und ihr merkt gerade, ich rede jetzt sehr viel, weil es jetzt wirklich mein Herzensthema ist, ich möchte mich dafür auch entschuldigen, aber es reißt mir da wirklich so den Boden unter den Füßen weg, wenn ich lese, dass Alpine 2026 nicht mehr mit Renault-Motor fahren könnte, also das ist schon hart.
Also du musst dich da überhaupt nicht für entschuldigen. Ich finde, das ist das Schöne, dass man halt dieses Herz mit dabei hat und ich denke, das ist auch wichtig, weil das ist, also jeder, der da arbeitet, hat natürlich auch irgendwie das Herz am Team, aber ich weiß nicht, manchmal, ja, Herz haben und das wirklich lieben und das wirklich leben, das, ich glaube, das sind nochmal unterschiedliche Sachen, ohne dass ich denen vorwerfen will, dass es an manchen Stellen nicht passiert, aber es passiert an manchen Stellen einfach nicht. Ja, aber die Erfahrung mit Alpine, um das auch nochmal ganz kurz wiederzugeben bei Le Mans, war super. Also wie gesagt, wir hatten eine ganz tolle Betreuung von Alpine Deutschland. Haben sehr viele Zugänge bekommen, auch natürlich zu Mick Schumacher, also auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com wird es bald, ich sag noch nicht genau wann, weil wir selber noch natürlich das alles jetzt aufbereiten müssen, eine kleine Mick Schumacher-Dokumentation geben, seine Road to Le Mans, wir waren ja in Spa bereits mit Alpine dabei und jetzt halt in Le Mans und waren auch nah dran an Mick Schumacher, haben auch zweimal mit ihm exklusiv sprechen dürfen. In Spa eher so ein bisschen sportlicher Natur und in Le Mans dann eher so persönlicher Natur und das war super. Also Mick Schumacher war herausragend gut drauf am Wochenende, war wie von alleine gelassen, würde ich schon fast sagen. War nicht immer in Begleitung von Sabine Kehm, sondern war auf eigene Faust oder mit seinem Alpin-Pressebetreuer unterwegs. Und das hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht, mit Mick Schumacher zu interagieren. Auch die Fahrerparade wirklich nah an ihm zu erleben, die ist ja krass in Le Mans. wie die Leute abgegangen sind, vor allem Mick hat da echt viele vom Hocker gerissen. Und ja, das war einfach eine super Erfahrung und ich freue mich schon darauf, wenn ihr dieses Video sehen könnt. Wir durften natürlich auch in den Alpinen fahren, das war ja in Spa der Fall, da haben wir auch ein bisschen was zu. Und das Rennen selbst war natürlich enttäuschend für das Team. Sehr früh war man da aus dem Rennen raus und hat man auch gemerkt, dass es natürlich einen Stecker grundsätzlich gezogen hat für die Stimmung. Aber Le Mans ist immer eine tolle Erfahrung, also wenn ihr es mal machen könnt, dann macht es auf jeden Fall mal. einmal die 24 Stunden von Le Mans live zu erleben. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist Faszination. Schade, dass es sehr viel geregnet hat diesmal. Dementsprechend ja auch eine lange Safety-Car-Phase in der Nacht war. Und prinzipiell aber einfach spannend, das zu erleben. Ich habe auch den Gridwalk zum ersten Mal mitgemacht. Also Formel 1 Startaufstellung ist schon anstrengend, aber Le Mans toppt das alles nochmal. Also wirklich so viele Menschen. Richtig heftig, aber man merkt einfach, wie der Motorsport dort gelebt und geliebt wird. Und das unterscheidet das nochmal sehr von der Formel 1 tatsächlich. Und sehr breites Publikum, sehr viele IP-Fans, aber natürlich die meisten dann doch irgendwo für die arrivierteren Teams, sage ich mal, und Ferrari logischerweise auch, die ja dann auch wieder gewonnen haben, diesmal mit dem in Anführungsstrichen richtigen Auto für sie. Letztes Jahr, als ich da war mit Ferrari, hat er das falsche Auto meiner Meinung nach gewonnen, also zumindest war das der Eindruck, den ich hatte. Die 51 damals auch mit Antonio Giovinazzi, der diesmal Dritter wurde, mit seinen beiden Teamkollegen, und die Nummer 50 mit Niklas Nielsen, Antonio Fuoco und Miguel Molina, glaube ich, der dritte Fahrer auf dem Auto, haben gewonnen. Und das war natürlich eine besondere Stimmung. Auch der Toyota mit Nick de Vries, viele Formel-1-Fahrer oder Fahrer aus dem Formel-1-Kosmos, ja auch dort unterwegs. Frédéric Vesti war unterwegs. Dann habe ich Robert Kubica gesehen. Natürlich auch Robert Schwarzmann, der auf eine Chance wartet. Callum Ilott, der auch dort unterwegs war. Viele bekannte Gesichter auch, Grüße gehen raus an David, unseren Hörer, der für Porsche arbeitet, dort Ingenieur ist und mir ein bisschen die Box gezeigt hat. Habe ich Felipe Nasr dann gesehen. Es war auch total interessant, auch mal hautnah rangehen zu können, als sie dann den Fire-Up gemacht haben am Samstag. Also ja, es ist eine besondere Erfahrung. Es ist ein besonderes Event und ja, natürlich trotzdem schön für Alpine, dort als französisches Unternehmen auch dann dabei gewesen zu sein. Und vielleicht werden sie nächstes Jahr ja ein bisschen erfolgreicher. Was passiert mit Mick Schumacher? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Ich würde ihm tatsächlich echt mittlerweile größere Chancen ausrechnen, das Alpine-Ding zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass es nochmal, vielleicht keinen offiziellen, aber eine Testmöglichkeit geben könnte für Mick Schumacher bei Alpine. Ich glaube, man ist sehr offen für die Idee, ihm da eine Chance zu geben, wenn, also ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken befreien, dass Mick Schumacher eine Top-1-Lösung ist. Ich glaube, da gibt es andere, die man vorziehen würde. Da schaue ich, wie gesagt, auf einen Daniel Ricciardo zum Beispiel. Da würde ich auf einen Carlos Sainz gucken, aber ich denke, der wird es definitiv nicht sein. Wir nehmen diese Ausgabe jetzt hier Dienstagnachmittag 15.25 Uhr auf. Ich wette, in 10 Minuten kommt irgendeine Meldung, nachdem wir fertig sind, wo Carlos Sainz hingeht. Dann ist wieder alles Makulatur. Aber dann, also wenn man ihn jetzt zum Beispiel einen Shootout gegen Jack Doohan machen lassen würde, bin ich mir sicher, würde der Jack Doohan in die Tasche stecken. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Ja.
Okay.
Ja, doch. Also Jack Doohan ist natürlich ein fähiger, toller, junger Fahrer. Aber Mick ist schon, ich glaube, er ist schon besser als Jack Doohan.
Ich bin da vielleicht auch zu sehr geblendet von meiner Jack Doohan-Besessenheit. Und außerdem hat dank dir und Sascha da nochmal vielen herzlichen Dank, habe ich eine passend zu meinem Geburtstag eine Nachricht damals bekommen von Jack Doohan und seitdem kann ich es kaum erwarten, dass er diesen Sitz kriegt, damit ich sagen kann, ein Formel-1-Fahrer hat mich gegrüßt, aber ja, aber das wäre tatsächlich so ein Shootout zwischen den beiden, so ein ganz klassisches, ich habe es glaube ich irgendwann auch schon mal in der Starting Grid Telegram-Gruppe, das hätte was, oder?
Ja, also ich glaube, das wären dann die beiden, mit denen man es machen würde, also Kuschmeini wird es nicht, Victor Martins als französische Lösung glaube ich auch nicht, weil Victor Martins zu unbeständig ist und auch ein ziemlicher Hitzkopf ist. Und vielleicht wären dann die Varianten Doohan, Schumacher, Ricciardo ein bisschen besser. Insbesondere, weil man auch Ruhe braucht, mit Pierre Gasly dann vielleicht das Nummer-1-Fahrer. Also, ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie Mick Schumacher in die Formel 1 zurückkommen könnte, wäre Alpine. Wenn das nicht passiert, dann würde ich als Mick Schumacher wirklich sagen, okay, komm, ich konzentriere mich voll auf die WEC, versuche mir da eine Legacy aufzubauen und mich dann peu à peu weiter in Anführungsstrichen hochzuarbeiten. Ja? Also zu sagen, okay, ich mache das jetzt bei Alpine vielleicht noch ein Jährchen mit und vielleicht empfehle ich mich dann ja auch für eins der Top-Teams, Porsche, Toyota, Ferrari, ne? Da vielleicht nochmal hinzugehen und mir da eine Legacy aufzubauen. Vielleicht nebenbei, also die Indycar-Nummer, ich lese es immer wieder in der Starting Grid Fans Telegram-Gruppe, Wir sind auch bei Facebook, Starting Grid F1 Fans, und bei Discord sind wir auch, alle Links in den Shownotes. An die Indycar-Nummer glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Mick Schumacher Indycar machen würde, weil im Zweifel ist die Indycar zu weit weg. Sehe ich nicht. Ja. Ich glaube, er hat auch keinen Bock drauf. Ja. Wirklich nicht.
Aber mir, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber mir ist gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, echt so ein richtiger Gedankengang durch den Kopf geschossen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Alpine wirklich einen Kundenmotor nimmt, ist für mich die realistischste Variante, für mich persönlich, ein Mercedes-Motor. Zumindest sprechen meiner Meinung nach viele Sachen dafür.
Ja.
Jetzt haben wir ja den MIG, wo untergebracht aktuell Formel 1 technisch?
Naja, Mercedes.
Bei Mercedes.
Naja,
klar. Vielleicht könnte ein Toto Wolff daraus sogar was spinnen für MIG. Also ich halte es mittlerweile, hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, hätte ich es ausgeschlossen. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass das zumindest einen realistischen Zug langsam annimmt.
Ich glaube nicht, dass Toto Wolff irgendwas für Mick Schumacher tut.
Okay.
Ich glaube, das muss Mick Schumacher alles selber machen. Also, bei allem Respekt vor dieser Mercedes-Nummer, aber das ist ja nur for show. Also, da muss man sich ja einfach mal ehrlich machen und sagen, ja, also, wenn es wirklich so wäre, dass Toto Wolff das forciert hätte, dann würde der vielleicht in Williams sitzen. Schon lange. Also,
okay, ja.
Ich glaube, da muss man sich mal von dem Gedanken freimachen, dass Toto Wolff irgendwas für Mick Schumacher tut. Also Toto Wolff tut im Zweifel erstmal mehr für Esteban Ocon, weil das nun mal sein direkter Schützling ist, so gesehen. Und dann wird er vielleicht sogar noch eher was für Frederik Vesti tun, als für Mick Schumacher. Weil, ich glaube auch, dass Mick Schumacher sich keinen Gefallen getan hat, sich da Mercedes anzuschließen. Er hätte sich von Anfang an, das habe ich auch mit der Kollegin Bianca Galoff von F1insider.com besprochen, und da gehe ich voll mit ihr mit. Also auf den Gedanken hat sie mich ja auch gebracht. Der hätte sich von Anfang an Renault Alpine anschließen sollen. Das wäre der beste Schritt gewesen für ihn. Und die Mercedes-Nummer war eine Luftnummer. Für alle. Weil, ja, das war vielleicht so eine Art Gnadenbrot von Toto. Für die PR eine ganz tolle Sache. Aber für was wirklich? Und bei Alpine hat man Schumacher direkt in den richtigen Punkt gebracht, ihm da eine Position zu geben, wo er auch wirklich brillieren kann, nämlich im Auto, und auch das Gefühl gegeben, wertvoll zu sein. Ja, das hat man bei Mercedes natürlich auch. Hat man immer wieder gelobt für Simulatorarbeit. Aber wofür lobt man ihn bei Alpine? Für Leistung auf der Strecke. Er war am Wochenende auch wieder der Schnellste in seinem Team.
Ja.
Für das Feedback, was er gibt, für die Zusammenarbeit, für das Teamgefühl, was er stärkt. Sehr viel direkter als bei Mercedes. Und ja, vielleicht hat man im Schumacher-Lager einfach zu häufig dann auch Fehler gemacht in der Karriereplanung von Mick. Und vielleicht ist Alpine eben dann die Chance, sich nochmal komplett frei und gelöst auf dieses Abenteuer Formel 1 einzulassen. Oder, wenn es nicht klappt, wirklich auf das Abenteuer Langstrecke und da eine Legacy zu entwickeln. Und wer weiß, vielleicht führt dann der Weg nochmal in die Formel 1 zurück zu einem späteren Zeitpunkt. Das weiß man ja nicht, aber Stand jetzt scheint es ja so zu sein, dass sich die Teams eher darauf konzentrieren würden, die bestehenden Fahrer untereinander zu tauschen, als jetzt zwingend jemanden von außen zu holen. Und Mick ist jetzt jemand von außen. Das muss man halt ehrlich sagen. Wenn man als Alpine die Chance bekäme, einen Daniel Ricciardo zu bekommen, glaube ich, wird man eher einen Daniel Ricciardo nehmen als einen Mick Schumacher. Das gleiche bei Audi. Ja, dann nimmt man eher einen Valtteri Bottas nochmal ein Jahr, wenn Carlos Sainz zu Williams wechselt. Dann geht ein Esteban Ocon zu Haas. Und so ist halt wenig Fluktuation von außen drin. Du hast halt Kimi Antonelli, der von Mercedes ganz offensichtlich in das Cockpit gesetzt werden soll. Wir wissen es nicht genau. Und Olli Berman, der von Haas genommen wird. So, und das war's dann. Und der Rest wird halt so innerhalb der Formel 1 getauscht. Und das, ich finde, das hat ein Für und Wider. Es hat ein größeres Wider, weil ich gerne frische, neue Gesichter sehen möchte in der Formel 1. Und ja, da gehört Mick auch nicht zu. Aber es ist halt einfach so, dass die Teams dann auf diese Erfahrung eher setzen, weil sie wissen, okay, den müssen wir nicht einarbeiten. Mit dem Reglementwechsel 26 bin ich dann auf der sichereren Seite. Ja, und das wirft natürlich einige Karrierepläne durcheinander. Und auch den von Mick Schumacher. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Also das Ziel ist da, das merkt man ihm immer wieder an. Und der Mick Schumacher, den ich jetzt dieses Wochenende kennenlernen durfte, der hat mir richtig gut gefallen. Es war super witzig und
sehr nahbar und fand ich klasse und dem würde ich es gönnen, da vielleicht bei Alpine nochmal eine Chance zu kriegen. Also wenn ich die persönliche Wahl hätte, so die ganz Kevin-Scheuren-Wahl, scheiß auf Daniel Ricciardo. Der kann wegen meiner aus der Formel 1 verschwinden, gerne, und nie mehr wiederkommen. Dann habe ich lieber Mick Schumacher bei Alpine sitzen und möchte sehen, dass er da nochmal eine Chance bekommt, weil auf Ricciardo habe ich absolut keinen Bock mehr. Und bei Schumacher, gut, dann wäre es halt so, wir würden ihn weiter kritisch beleuchten, aber vielleicht ist das eine Chance. Vielleicht ist es eine Chance.
Ja. Dann hätte er den Platz, also jeder Alpine-Fahrer hat ja einen Platz in meinem Herzen und dann wäre Mick Schumacher sogar tief in meinem Herzen drin und ich würde nochmal zur Motorworld nach Köln pilgern und da mit dem Mick Schumacher Fanclub zusammen die Rennen schauen. Das hätte auch was Romantisches.
Wer hätte das gedacht, dass du dann vielleicht Schumacher-Merchandise von Alpine würdest irgendwann. Ach ja. Ja, nee, Alpine. Das blaue Wunder aus Enstone. Mal gucken, was es leistungstechnisch an diesem Wochenende gibt in Barcelona. Ich glaube, Punkte werden schwer, aber sie haben ja auch beim letzten Rennen doppelt gepunktet. Also vielleicht schaffen sie das nochmal. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wenden wir so langsam den Blick in Richtung Barcelona und sprechen über das Heimrennen von Carlos Sainz und Fernando Alonso. Zwei, die natürlich auf den ganz großen Wurf in Barcelona hoffen. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sicherheit steht immer an oberster Stelle. Im Rennsport wie im Straßenverkehr. Egal ob Halo, Hans oder moderne Helme, Formel 1-Fahrer sind immer bestens geschützt, wenn sie in ihre Boliden steigen. Für den maximalen Wettkampf gegen Zeit und Gegner gehen sie bis an die Grenzen auf den Rennstrecken dieser Welt. Im Straßenverkehr sollst du niemals an diese Grenzen gehen müssen, denn da kommt es auf Sicherheit und nicht auf Millisekunden an. Sollte doch mal was passieren, hält dir die Allianz den Rücken frei. Mit der Allianz Kfz-Versicherung startest du jeden Tag aus der Pole Position mit einer perfekt koordinierten Boxencrew und das bereits ab 89 Euro im Jahr. Self-Service ist dein Ding? Du möchtest alles rund um die Kfz-Versicherung bequem und unkompliziert online erledigen? Kein Problem. Mit den preiswerten und leistungsstarken Produkten Direct und Direct Plus bietet dir die Allianz ein komfortables Online-Portal, welches 24/7 zur Verfügung steht. Du erledigst alles online, vom Vertragsabschluss bis zur Schadensmeldung. Wenn dir die persönliche Betreuung wichtig ist und du gerne eine Ansprechperson in deiner Nähe bei Fragen zu deinem Vertrag oder auch im Schadensfall haben willst, dann bietet dir die Allianz mit den Produkten Komfort und Premium ein Rundum-Sorglos-Paket in Sachen Service und Leistung. Hier kannst du entscheiden, ob du lieber persönlich oder digital beraten wirst. Wenn mal etwas schief geht oder du Hilfe benötigst, ist die Allianz auf jeden Fall persönlich für dich da. Du merkst, die Allianz bietet dir mit den Expertinnen und Experten größtmögliche Sicherheit und Flexibilität. Jetzt liegt's an dir. Das Gefühl, immer gut zu fahren, klingt gut? Dann informiere dich jetzt unter allianz.de/kfz und lass dich persönlich in deiner Nähe beraten. Allianz. Da für dein Leben und für jeden Kilometer, den du zurücklegst.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Wir sind wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Spanien steht an in der Nähe von Barcelona. Das ist ja nicht wirklich Barcelona, das ist ja Momelo. Das ist so, ich glaube, 20 Minuten von Barcelona Stadt entfernt. Aber eine Strecke, die jetzt bei den meisten nicht die größten Emotionen auslöst. Da muss man ganz ehrlich sein. Ich weiß, dass viele von euch auf Barcelona am ehesten verzichten können. Bald ist es ja vielleicht auch vorbei, wenn die Formel 1 dann nach Madrid kommt. Nicht ganz klar, wie es in Barcelona weitergeht, dem Rennen dort. Dann ist ja auch das eine Referenzstrecke, eine sogenannte. Dort haben die Teams ja auch jahrelang die Wintertests gemacht. Einige Teams würden auch gerne zurück nach Barcelona. Die meisten möchten dann doch lieber in Bahrain bleiben dafür. Und deswegen könnte dieser Kurs, dieser Circuit de Barcelona-Catalunya schon bald aus der Formel 1 verschwinden. Was auch ein bisschen schade ist, weil für mich persönlich ist das ja der Ort meines ersten Formel 1-Rennens. 2002 war ich dort als kleiner Bub mit Jeansjacke und Schumi-Kappe, Zahnlücke und eine Harry Potter-Brille. Muss dieses Bild nochmal rauskramen. Und habe dort mein erstes Formel 1-Rennen erleben dürfen. Natürlich hat Michael gewonnen.
mit gefühlt 60 Minuten Vorsprung. Und deswegen wird das immer dann auch ein besonderer Ort für mich sein und freue mich da auch an diesem Wochenende nochmal da sein zu dürfen. 2002 bis 2024, ganz schön viele Jahre, die da ins Land gezogen sind. 2002 auch schon dabei war Fernando Alonso. Ja, ich glaube aber, dass er 2002 nicht gefahren
tatsächlich
ist.
Tatsächlich nicht, das aber, war das Jahr, wo er Ersatzfahrer war.
Genau, aber er war da, ja, genau. Als Ersatzfahrer von Renault, hatte ja 2001 sein Debüt bei Minardi gefeiert. Also, das verbindet Fernando Alonso und mich. Wir waren beide schon da, 2002. Und ansonsten verbindet uns recht wenig. Ja, er bei Aston Martin, ein Team und eine Marke, für die ich irgendwie gar nichts übrig habe, muss ich sagen. Die gibt mir nach wie vor emotional so gar nichts. Und wenn wir das jetzt mal sportlich aufziehen, vergangenes Jahr ging es ab Barcelona, wenn man ehrlich ist, bergab für ihn. Man hat diesen starken Saisonstart gehabt, dann hat man Updates gebracht, dann hat er sich den Unterboden dort kaputt gefahren und da muss man sagen, hat man sich nie mehr wirklich davon erholen können. Die Hoffnung ist, dass man dieses Jahr die andere Seite sieht und nach einem relativ schwachen Saisonstart vielleicht genau in Barcelona wieder in die Spur findet und du als großer Fernando Alonso-Fan und jemand, der ihm das natürlich wünschen würde, mit welchem Gefühl blickst du jetzt auf dieses Heimrennen von Fernando Alonso in Spanien an diesem Wochenende?
Ich musste gerade oder in der Vorbereitung auch tatsächlich an das letzte Rennen denken, wo ich für ihn wirklich mir gewünscht hätte, boah, also es lief ja zu dem Zeitpunkt echt gut mit Aston Martin. Er hatte die Podien geholt, sogar zumindest mal augenscheinlich, das sage ich ganz bewusst, bevor mich die Leute gleich für verrückt erklären, augenscheinlich mal um Siege gekämpft. Und dann kam dieses Heimrennen, wo man dachte, boah, da wird er jetzt nochmal mit extra Power und vielleicht stellt er das Ding da zumindest aufs Podium. Wäre ja auch toll, wenn er da mal wieder auf dem Podium steht. Und es kam der große Fall, also zumindest an dem Wochenende. Ich glaube, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, er ist sogar hinter Lance Stroll ins Ziel gekommen. Oder die beiden waren zumindest auf jeden Fall sehr nah aneinander. Und es war für ihn auf jeden Fall ja schon ein Desaster. Zumindest wenn man das nimmt, was man für Hoffnung hatte und wie es vorher lief. Und so wie du sagst, auch ich habe es so empfunden, auch wenn du mich vor ein paar Wochen in einer Folge auch daran erinnert hast, dass man zum Ende der Saison doch nochmal das ein oder andere Erfolgserlebnis hatte. Für mich ist es ab dem Moment irgendwie doch bergab gegangen. Und auch diese, man hatte ja, also wenn ich mich zurückerinnere, wirklich das Gefühl, dass Aston Martin das nächste große Ding wird. Dass wenn einer Red Bull schlägt, ist es am ehesten Aston Martin. Und davon ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Und ich persönlich habe auch für dieses Wochenende für Fernando Alonso und für Aston Martin wirklich kaum Erwartungen. Um das kurz zu erläutern, also wir haben jetzt vorne mit Red Bull, Ferrari, McLaren, glaube ich, drei Teams gesetzt. Wir haben mit, zumindest in Kanada, mit einem wiedererstarkten Mercedes-Team, dem ja die Strecke in der Vergangenheit doch auch immer recht gut lag, jemanden, den ich da als vierte Kraft für mich definieren würde. Und dann dahinter Aston Martin. Und wir haben halt von hinten die Racing Bulls, die zumindest vorsichtig mal anklopfen. Von daher habe ich nicht wirklich viel Hoffnung für Fernando, dass es um mehr geht als um einstellige Punkte. Und von daher glaube ich auch, dass mir dieses Mal der Wunsch, den ich sehnlich für ihn habe, nämlich ein Podium in Spanien, verwehrt bleibt.
Ja.
Was wäre denn so deine Einschätzung dazu?
Das glaube ich auch.
Denke ähnlich, oder? Ja.
Ich sag mal, ich könnte mir vorstellen, wenn das so richtig in die Hose geht am Wochenende, ist das der Anfang vom Ende von Fernando Alonso bei Aston Martin. Fall an, die scheißen so richtig rein. Also richtig, ja. Vielleicht mit Ausscheiden auch noch. Dann wird's langsam bröckeln. Ich glaube, der Geduldsfaden von Fernando Alonso, der beginnt schon, sich langsam anzuspannen. Der beginnt schon so leicht, so ein bisschen Zug zu bekommen. Und ich bin mir unsicher, ob dieser langjährige Vertrag, den sie da geschlossen haben, sehr viel Bestand hat, wenn der merkt, das entwickelt sich so gar nicht in die richtige Richtung. Und dass er jetzt auch schon so einige Male von Lance Stroll in der Qualifikation geschlagen wurde, das kann man natürlich immer wieder auf Setup-Tests und so schieben. Ich weiß aber nur nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, weil
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Updates, die jetzt gekommen sind, dann insgesamt doch eher Lance Stroll entgegenkommen, witzigerweise. Und am Ende des Tages ist das, glaube ich, ja auch nach wie vor das große Ziel von Papa Lawrence, seinen Sohn zum Weltmeister zu machen. Fernando Alonso ist natürlich als Qualitätsmerkmal und als Name ganz, ganz wichtig für das Team. Aber ich weiß nicht, inwiefern Alonso natürlich alles vergoldet und ne, für ihn selbst ist ja alles finanziell. Also ich glaube, der hat den Blankoscheck genossen, den er da unterschreiben durfte und die Zahl eintragen durfte mit so vielen Nullen, wie er wollte. Aber
der muss jetzt nicht mehr im Angebot kaufen.
Nein, muss er nicht. Und das sieht man ja auch, hat ja auch seine neue Richard Mille präsentiert am Wochenende bei Instagram. Kostet ja auch nur, glaube ich, 500.000 Euro, das Modell.
Ja, Mai.
Ja, nur wir haben es ja. Dann hat er ja, glaube ich, auch einen neuen Laden mit Mario Briatore aufgemacht, wenn ich das so richtig vernehme. Irgend so eine Urlaubsfinca da in Monaco. Also, und die Briatore-Nummer ist ja auch immer wieder interessant bei ihm im Hintergrund. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube auch nicht, dass es um signifikante Punkte geht für ihn an diesem Wochenende, sondern wirklich um Platz 9 oder 10 maximal. Und wir werden es ja später in unseren Tipps auch hören. Wie gesagt, ich glaube, dass das ein sehr, sehr richtungsweisendes Wochenende für die Gemütslage zwischen Fernando Alonso und Aston Martin sein kann.
Ja.
Mein Gefühl.
Ja, also jetzt, wo du es ausgesprochen hast, ich muss zugeben, ich habe vorher gar nicht so in die Richtung gedacht, aber das könnte wirklich so der Funken sein, der da vielleicht endlich das lang erwartete Fernando Alonso feiert. Ich muss auch ehrlich sagen,
er ist mir momentan, ne?
Zu lieb, oder? Ja, er ist mir zu lieb.
Viel zu friedlich.
Also ich habe schon gezweifelt, als er damals für Esteban Ocon so gefeiert hat in Ungarn, wo ich mir dachte, eigentlich muss er doch unterm Helm kochen, weil Ocon jetzt den Sieg eingefahren hat und ich will den Fernando, will ich jetzt auch bei Aston Martin. Ich fordere ihn hiermit.
Wir wollen Fernando, ihn wiedersehen.
Komm raus.
Ja, der andere, der hofft, an diesem Wochenende groß rauszukommen, ist natürlich Carlos Sainz Junior. Ich könnte jetzt alle Namen nennen. Komm, machen wir es einmal.
Ja, bitte,
Muss ich erstmal wieder aufrufen hier. So, Carlos Sainz, ganzer Name, Google. So. Macht euch bereit. Carlos Sainz Vázquez de Castro Cenamor Rincón Rebolo Virto Moreno de Aranda Don Per Uriaguira Pérez del Pulgar.
Fließend Spanisch spricht er. Wahnsinn.
Boah, fließend. Ne? Ja, der letzte Auftritt für ihn im Ferrari Rot, aber mit einer großen Tribüne, die ausverkauft sein wird, logischerweise. Die Carlos-Fans-Fanschar wird dort auftreten. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Wochenende bei ihm, weil, was mir in Kanada aufgefallen ist, es ist ihm ja mittlerweile scheißegal, was bei Ferrari passiert. Ne? Das merkt man ja deutlich. Anders als Charles Leclerc, der furchtbar sauer und furchtbar enttäuscht über das Wochenende in Kanada war, war er so, oh ja, ich weiß eh, dass vorbei ist. Man munkelt ja, dass in dieser Woche, wie gesagt, wahrscheinlich 10 Minuten nach Erscheinen dieser Ausgabe, haltet euch fest, wissen wir, wo Carlos Sainz fährt, dass er weiß, wo er fährt und dass das bekannt gegeben werden soll, macht es ja auch nicht schwerer für ihn, ne? Weil seine Zukunft scheint dann ja in trockenen Tüchern zu sein, ob das Williams oder Audi sein wird oder vielleicht doch irgendwie out of the blue ein anderes Team, das werden wir dann sehen. Und er hat natürlich auch nichts mehr zu verlieren gegen Charles Leclerc. Auch wenn ich denke, dass Ferrari jetzt alles dafür tun sollte, weil man in der Lage ist, eine Gefahr darzustellen für Red Bull. Und wir werden auch im nächsten Take dann noch ein bisschen universaler auf dieses Wochenende blicken und wer Red Bull da stoppen könnte. Dass man jetzt alles auf Charles Leclerc setzt, ne? Dass man auch Carlos Sainz sagt, du, pass auf, Carlos, das ist alles schön und gut, dass du gehen musst, aber sieh zu, dass du jetzt nochmal hilfst, hier was Großes zu erreichen, nämlich Charles Leclerc so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Die Frage ist, ob er es wirklich machen würde oder ob er wirklich so sagt, ja, ist mir auch egal, ich mache hier mein Ding. Aber insbesondere an diesem Wochenende, glaube ich, wird es so sein, dass er sich wahrscheinlich nicht wirklich beugen würde, wenn man ihm da Teamorder aufdrückt, weil einen Heimsieg zu feiern wäre natürlich ganz, ganz besonders und wir werden dann im nächsten Tag noch ausführlicher über die Chancen von Ferrari sprechen, aber die sind da, ja, also es wird nicht mehr das Ferrari da sein, was in Montreal gefahren ist, weil die Wettervorhersage, feinstes Sommerwetter, 26 Grad, Sonne, Sonne, Sonne und
ja, vielleicht scheint auch die Sonne für Carlos Sainz. Es ist wirklich interessant, Dennis, ne, in welcher Gemütslage er sich aktuell befindet, was Ferrari angeht, aber eben die Wichtigkeit dieses Heimrennens für ihn, ja, richtig, richtig krass ist, weil wirklich dieser Heimsieg für ihn drin ist an diesem Wochenende.
Absolut, und ich glaube auch, dass das vielleicht jetzt das Rennen ist, wo er noch am meisten hinfiebert, was womit er mit dem meisten Hoffnung auch vielleicht reingeht, wirklich nochmal den Sieg zu holen, endlich diesen Heimsieg, weil wenn wir jetzt auch die Optionen sehen, die sich da wahrscheinlich für ihn eröffnen, ist es zumindest in naher Zukunft auch nicht viel, wirklich realistisch, dass er da nochmal um Siege kämpft. Und von daher glaube ich, dass er wirklich, wirklich nochmal alles geben wird und vielleicht danach sich dann auch beugsam zeigen wird, wenn er einen Vertrag in der Tasche hat für ein neues Team, wenn er vielleicht diesen Heimsieg eingefahren hat, den er sicher auch wünscht und wirklich sehr wünscht. Von daher könnte das so nochmal sein Schicksalsrennen sein. Und da glaube ich schon, dass er da wirklich mit allem reingeht, was er hat und sich in diesem Rennen auch definitiv nicht Charles Leclerc beugen wird. Da bin ich eigentlich von überzeugt, ja.
Glaubst du, es besteht aber trotzdem eine Gefahr, dass er zu übermotiviert sein könnte, eben weil sehr viel Blick auf ihn ist und weil er eben weiß, dass er das Auto hat, dass das auch mit die größte Gefahr ist, dass er jetzt als einer der Top-Favoriten vielleicht in dieses Rennen in Spanien geht?
Ja, also er hat ja in der Vergangenheit öfter mal den einen oder anderen Moment gehabt und ich würde auch nicht ausschließen, dass ihm das jetzt in Spanien passiert. Ich würde ihm wirklich, weil ich finde ihn, er ist ein Fundskerl, ich finde ihn wirklich angenehm, also als von dem, was ich als Fan natürlich von außen mitbekomme, wirklich einen netten Zeitgenossen, dem ich das auch gönnen würde. Von daher hoffe ich für ihn, dass er das in den Griff kriegt. Aber eben das, was immer so seine Schattenseiten sind, ne, dieses da mal zu übermotiviert reingehen, vielleicht auch von dem Camp, was er eben hat. Wir haben da ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, wo auch sehr viele Reaktionen kamen, die ihn wahrscheinlich auch nochmal pushen werden und da ihn auch dazu bewegen werden, wirklich, ich sag mal, auf alles, was mit Ferrari zu tun hat, im Notfall auch zu verzichten, beziehungsweise das hinten anstehen zu lassen, wenn es da um ein Duell Platz 1 geht. Und das könnte ihm vielleicht auch zum Verhängnis werden. Ich würde mir aber wünschen, dass er aus eigener Kraft wirklich das vielleicht schafft, weil das wäre, glaube ich, auch ein schöner Abschluss, weil ich glaube, auch oft hat er vielleicht auch bei Ferrari nicht so ganz die Wertschätzung erhalten und ist natürlich auch immer unter diesem großen Licht von Charles Leclerc gefahren. Und auch wenn Ferrari sicher Charles Leclerc da auf Platz 1 haben möchte und ich auch Charles Leclerc als den Schnelleren sehe, ganz klar, wäre das natürlich vielleicht doch auch mal so ein versöhnlicher Abschluss, der auch einem Carlos Sainz nach all den Höhen und Tiefen, die er irgendwo im Ferrari hatte, dann vielleicht auch doch mal diesen versöhnlichen Abschluss gibt. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, die Gefahr ist da. Und ich denke mal, du wirst das ähnlich sehen, oder?
Ja, also ich sehe das natürlich nicht ähnlich im Sinne von den Zeitgenossen, das wisst ihr ja. Also ich bin, weiß Gott, kein Fan von Carlos Sainz, aber ja, ich glaube, ich habe die Frage ja nicht ohne Grund gestellt, ja. Also ich glaube schon, dass er dann dazu neigt, auch mal Fehler zu machen in der Situation, aber in den meisten Fällen schafft er es ja genau da, irgendwie on point zu sein. Und das ist tatsächlich was ihn unterscheidet zu Charles Leclerc und wo ich glaube, dass eine absolute Chance besteht, dass Carlos Sainz das nutzen wird, um für ihn persönlich so diesen besonderen Sieg einzufahren. Ich meine, Alonso hat ja auch seinen Heimsieg in Valencia damals feiern dürfen, auch Ferrari. Und das ist was Besonderes. Und das ist etwas, was mit gerade den spanischen Fans macht. Und jetzt nur mal rein so vom Gefühl her gesehen, kann ich das nachvollziehen, dass man das will. Und hab da auch eine gewisse Sympathie für. Und deswegen bin ich ultra gespannt darauf, erstens, wie der Ferrari performen wird und dann eben auch, wie Carlos Sainz performen wird. Wir werden das Ganze natürlich später auch tippen. Und ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich rechne Carlos Sainz zumindest große Chancen aus, dieses Rennen am Wochenende auch zu gewinnen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und sprechen dann im letzten Take dieser Sendung über den großen Preis von Spanien, was wir glauben, wie die Hackordnung sein wird und von mir vielleicht die ein oder andere Überraschung erwarten. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren mit der Vorschau auf den großen Preis von Spanien in Barcelona. Und worauf wir uns schon freuen dürfen, bereits am Freitag ist der Trainingseinsatz von Oliver Berman im Haas. Er wird Nico Hülkenberg ersetzen, hat ja viele Trainingseinsätze in diesem Jahr und Jonathan McAvoy hat ja bereits geleakt, dass Berman einen Vertrag bei Haas unterschrieben haben soll. Das ist noch nicht 100% offiziell. Sicherlich hat Jonathan McAvoy gute Quellen, gerade in die britische Fahrerszene, aber bis das nicht komplett fixiert ist, ist es eben noch nicht fix und ich glaube tatsächlich, dass man auch mit der Bekanntgabe noch eine Woche warten wird, wenn es dann in Silverstone zum Heim Grand Prix von Oliver Berman kommt und dann werden wir dann, glaube ich, trotz alledem hören, dass Oliver Berman zu Haas geht, also da deutet wirklich alles drauf hin, dass das passieren wird und wer weiß, vielleicht kriegt er ja noch einen Formel-1-Einsatz diese Saison, wenn Kevin Magnussen sich die letzten 2 Strafpunkte auf seine Superlizenz holt. Also darauf können wir uns freuen. Dann können wir uns wohl tatsächlich doch nochmal auf Logan Sargeant freuen, denn anders als die Vermutung, die ich hatte und die Nachricht, die letzte Woche kam, dass die FIA eine Sonderregel eingeführt hat, dass Fahrer mit 17 quasi schon auf Wunsch eines Teams die Superlizenz bekommen dürfen, wenn sie denn eligible sind, also wenn sie die nötigen Punkte haben und auch die nötigen Kilometer bereits gefahren sind in modernen Autos, dass sie diese Lizenz haben dürfen. Jetzt, wenn man 1 und 1 zusammenrechnet, könnte man eigentlich meinen, man würde dann bei Mercedes alles dafür tun, dass das bei Antonelli jetzt möglichst schnell passiert. Offenbar noch nicht für Barcelona. Ja, also da gehen wir davon aus, dass Logan Sargeant noch im Auto sitzen wird und den Williams fährt. Aber dass es diese Regel jetzt gibt und dass es die Möglichkeit gibt, spricht eigentlich sehr dafür, dass vielleicht noch vor Antonellis 18. Geburtstag im August ein Wechsel kommen könnte, wenn Mercedes ihn denn in den Williams bekommen möchte und dann man das bei Williams mitmachen würde. Sehr viel Konjunktiv, wie ihr merkt. Ups, da fällt mir der Stift aus der Hand. Aber eben an diesem Wochenende dann noch Logan Sargeant im Auto. Ja, ansonsten ist es ein Rennen, das, ja, wie gesagt, nicht die größten Sympathien hat. Es ist nicht das Rennen mit den größten Spannungsfaktoren, so ehrlich muss man sein. Was diese Strecke aber gewonnen hat durch die weggefallene letzte Schikane, ist eben zumindest im dritten Sektor nochmal guten Speed, muss man sagen. Ich finde, das macht schon was aus, wenn du diese letzte Kurve halt voll fahren kannst, im Grunde genommen. Das hat der Strecke gut getan. Auch das Upgrade von Kurve 10, ich glaube vor 2 Jahren mittlerweile schon, hat der Strecke gut getan. Aber es ist eben eine Strecke, die sehr verlässlich ist. Verlässlich für jetzt nicht das allerbeste Racing. Pirelli bringt ja auch die härtesten Mischungen mit. C1, C2, C3, keiner weiß warum. Das ist auch ein Problem, meiner Meinung nach, dass Pirelli da einfach nicht mutig genug ist und da nicht auf die komplett weiche Mischung geht. Aber gut, soll halt so sein. Tire Stress wird auf Stufe 5 angegeben. Aber mein Gott, das müsste man eigentlich aushalten können. Ja, sei es drum, wird dann dementsprechend wahrscheinlich wieder ein Einstopprennen sein. Das Wetter soll gut werden. Wem spielst du in die Karten, Dennis? Was glaubst du? Ist Red Bull wieder Topfavorit? Oder schätzt du Ferrari oder McLaren so ein, dass sie Red Bull stürzen können am Wochenende?
Ich muss jetzt wirklich ganz langweilig sein und sehe mich auch vor meinem geistigen Auge mit Obst beschmissen. Aber ich habe tatsächlich für mich das Gefühl, dass Red Bull in Barcelona wieder gut im Stiefel stehen wird. Und tatsächlich, das werden wir auch nachher in den Tipps dann haben, würde ich sogar auch die nach einem kleinen Fall die Wiederauferstehung des Sergio Perez sehen und glaube, dass Red Bull mit beiden Autos diesmal relativ weit vorne sein wird. Sprich Max Verstappen ganz vorne und Sergio Perez auch vorne in den Top-Positionen. Dahinter bin ich dann wirklich gespannt, wobei ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren lasse. Also sollten da McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin oder Alpine um den Sieg kämpfen, wäre ich da genauso begeistert von. Aber Spaß beiseite, ich glaube wirklich, Red Bull wird es machen am Wochenende. Ich glaube, dahinter wird es doch spannend werden. Ich bin wirklich gespannt, wie die Mercedes sich schlagen nach dem kleinen Wiedererstarken in Kanada. Ich bin sehr gespannt, eben, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, Carlos Sainz, wie er sich zeigen wird. Aber ganz vorne sehe ich wirklich wieder Max Verstappen. Und von daher wäre das jetzt, ist das jetzt eine sehr langweilige Antwort, ich weiß. Vielleicht hast du ja eine spannendere.
Ja, ich hoffe doch, weil ich glaube, dass es für Red Bull schwierig werden könnte, wenn dieses Thema der Curbs bleibt. Wenn wir davon ausgehen, dass es irgendein Problem gibt, wenn Red Bull zu viel Curbs benutzt, und das musst du ja in Barcelona halt auch zwangsläufig, dann kann das meiner Meinung nach eine Chance für die Konkurrenz sein. Ich glaube, dass Ferrari zurückschlagen wird. Ich glaube, dass wir wieder ein starkes Ferrari haben werden. Angetrieben auch durch dieses Heimrennen von Carlos Sainz, vor allem Carlos Sainz an diesem Wochenende. Ich glaube, anders als dass ich das angedeutet habe im Take davor, dass er nicht übermotiviert sein wird, sondern dass er genau on point motiviert sein wird und dafür sorgen wird, dass er herausragend gut fahren wird. Ich glaube, dass es Red Bull schwerer haben wird, als sie glauben. Und ich glaube, dass es Sergio Perez auch wieder schwer haben wird, weil das Ding ist im Kopf aktuell. Und das kann eine Chance für die McLaren sein, da wieder dazwischen zu schlagen. Um Verstappen mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube, da werden wir den typisch beständigen Max Verstappen sehen, der aber vielleicht auch wieder zu kämpfen haben wird. Also meine Tendenz geht eher Richtung Ferrari, dann Red Bull mit Max Verstappen und dann die beiden McLaren. Und Mercedes darf man auch nicht ganz von der Rechnung lassen. Es scheint mit dem neuen Frontflügel ja so zu sein, dass man in die richtige Richtung geht. Frontflügel übrigens ein interessantes Thema. Red Bull möchte wohl, dass man doch bei der FIA mal McLaren und Ferrari kontrolliert, wegen Flexi-Wings im Frontbereich. Finde ich immer spannend, dass Red Bull als Erster um die Ecke kommt, wenn es darum geht, andere anzukacken. aber selber sich nie einem Fehler bewusst ist. Aber sei es drum. Ist okay. Wenn man merkt, dass die Dominanz bricht langsam, dann würde ich auch nervös werden.
Red Bull verbleibt Flügel.
Ja! Nicht schlecht, Dennis. Der war gut. Der war gut. Ja, deswegen, ich glaube, die spüren den Atem im Nacken. Ja, und natürlich wissen wir, dass McLaren angetrieben von Monster Energy und Ferrari angetrieben von Celsius Energy große Konkurrenz auch hat für Red Bull. Und ja, wir können alles auf alles beziehen. Gar kein Problem in der Formel 1, auch Werbepartner. Und deshalb, ich hoffe im Sinne der Spannung für die WM in der Saison, dass das so eintritt. Ist es vielleicht ein bisschen Delulu, wie man so ganz modern sagt, aber ich glaube, dass nur die Hoffnung, ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir eine spannende WM sehen, und dafür müsste jetzt aber auch ein bisschen was passieren. Also Ferrari in Barcelona, McLaren in Silverstone, ja, und dann Österreich, kommen wohl nicht drum herum, ja, aber also ist ja Triple Header, deswegen muss man jetzt natürlich schon mal so zwei Wochen vorweg sehen. Ja, im Mittelfeld, glaube ich, wird es dagegen spannend, weil auch die Racing Bulls, glaube ich, wieder stark sein werden. Ich traue auch Haas tatsächlich zu, wieder eine gute Rolle zu spielen. Und was mit Aston Martin passiert, es ist halt so auf der Schwebe. Ich glaube, Mercedes wird sich jetzt so weit fangen, dass man auf jeden Fall sagen kann, okay, die werden jetzt nicht weiter zurückdriften. Aber bei Aston Martin, das ist ja immer so dieses Spiel, so wie weit kann es nach vorne gehen, aber wie weit kann es auch nach hinten gehen. Und da kann ich nicht wirklich einschätzen, ob diese vielen Updates, die da an dem Auto sind, tatsächlich so die richtige Richtung vorgeben. Oder ob eben dadurch, dass die Strecke in Barcelona so universell ist, dass das dem Team wieder zugutekommt. Also was glaubst du so in diesem Mittelfeld-Pack? Und wo würdest du Mercedes da einschätzen? Würdest du sie auch eher im gesicherten Bereich der Top 10 einrechnen? Oder würdest du auch denen sagen, okay, Obacht, Obacht, Barcelona, das ist nicht ganz so einfach. Und dann eben so Teams, die so anklopfen, Racing Bulls, Alpine natürlich auch, und dann Haas mit Abstrichen, weil die dann doch nochmal eigentlich schwächer sein sollten, obwohl andererseits, wenn Ferrari stark ist, könnte auch Haas stark sein. Finde ich auch sehr spannend an diesem Wochenende.
Ja, viele spannende Themen, wirklich. Gerade weil es eben wieder so eine, in Anführungszeichen, normale Strecke ist. Natürlich, da muss ich jetzt nochmal an meine erste Folge und unsere Bold Predictions erinnern. Wäre Barcelona natürlich ein nostalgischer Ort für einen Hamilton-Russell-Crash. Das muss ich mal sagen. In Gedenken an seine große Zusammenkunft mit Nico Rosberg. Aber ich glaube tatsächlich, dass Mercedes sich relativ sicher Platz 4 holen wird. Einfach deshalb, weil sie doch noch ein Stück vor den hinteren 5 sind, ein sicheres Stück. Und ich Aston Martin wirklich nicht zutraue, den Kniff in Barcelona zu machen. Also mögen sie mich lügen, strafen, dann werde ich das auch gerne nächste Woche revidieren. Aber ich glaube schon, dass Mercedes zumindest die Plätze hinter den Top-3-Teams relativ sicher haben sollte. Und dann bin ich wirklich gespannt, wie Aston Martin sich schlägt, weil ich da auch die Racing Bulls doch immer irgendwie wieder auf dem Schirm habe. Und da potenziell gerade momentan wirklich sehr respektablen Yuki Tsunoda sehe, der da wirklich, wirklich auch mal den beiden in Grün gefährlich werden kann. Danach würde ich auch Haas sehen. Ich glaube, Haas, das ist eine Strecke auch mit langer Gerade. Da können sie ihre Vorteile vom Speed her doch ausspielen. Und da gerade mit dem Nico Hülkenberg, obwohl dem fehlt ein Training, aber obwohl trotzdem, ich glaube, Nico Hülkenberg dann schon eher als Kevin Magnussen. Und ja, dann haben wir dahinter Williams, Alpine, Sauber. Ja, da habe ich für alle drei ehrlicherweise nicht viel Hoffnung. Sogar am ehesten für Williams, dass da vielleicht ein bisschen was geht. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass Sauber und Alpine dieses Wochenende die hinteren Plätze unter sich ausmachen werden. Das wäre so meine grobe Schlagrichtung quasi für den Grand Prix.
Ja, meine auch. Gehe ich 100% mit. Ja, gehe ich 100% mit. Ich würde Logan Sargeant ein starkes Wochenende wünschen. Ich finde, der hat in Kanada schon eigentlich ein ganz gutes Wochenende gehabt. War natürlich dann bitter mit seinem Ausscheiden. Bisschen dilettantisch wie immer. Aber ich würde es ihm wünschen, dass er da nochmal ein gutes Wochenende hat, dass er jetzt so viele gute Wochenenden wie möglich hat, um seine Position zumindest so zu stärken, dass man ihn nicht ad hoc auswechselt. Und Alex Albon, ja, da geht alles. Ja, bei Alex Albon, da kann es ein richtig gutes Wochenende geben, da kann es ein schlechtes Wochenende geben. Jetzt ist natürlich das mit dem Gewicht in Barcelona wieder eher ein Thema als in anderen Strecken. Könnte zum Problem werden, aber wenn das jemand rausreißen kann, dann definitiv er. Und was ganz hinten angeht, da bin ich ganz bei dir. Also da sehe ich Alpine und Sauber mit leichten Vorteilen für Alpine dann doch noch. Aber mehr dazu jetzt bei unserem Tippspiel, denke ich. Denn wie immer tippen wir hier das Rennen schon mal vor. Und das machen wir mit den ersten drei in der Pole Position. Wer wird Zehnter und wer wird letzter gewerteter Fahrer? Und Dennis, ich würde dich heute bitten anzufangen.
Okay, also ich bleibe dabei. Max Verstappen wird gewinnen. Vor den beiden Ferraris, ich sage Leclerc und Sainz. Die Pole Position würde ich diesmal auch Max Verstappen zusprechen. Platz 10 Fernando Alonso. Und letzter auf der Strecke wird diesmal Valtteri Bottas.
Okay, die einzige Übereinstimmung, die wir haben, ist Bottas als letzter.
Oh, okay.
Das schon mal. Zehnter wird bei mir Lance Stroll. Also da tausche ich die beiden, weil ich glaube, Alonso scheidet aus. Ich glaube, der Riss kommt jetzt. Ich will ihn auch sehen, ehrlicherweise. Pole Position, sage ich Carlos Sainz.
Oh, okay.
Und der holt das Ding auch. Sainz gewinnt in Spanien vor Charles Leclerc und Max Verstappen wird Dritter. Das sind meine Tipps. Anders als du. Ja. Wahrscheinlich überholst du mich dieses Wochenende. In unserer Wertung. Die 2 Punkte Abstand holst du raus. Aber believe en masse in Carlos Sainz an diesem Wochenende.
Tip with heart.
Ja, es gibt viel Action an diesem Wochenende in Barcelona. Formel 2, Formel 3, F1 Academy wird da sein. Ich freue mich auf ein Interview mit Carrie Schreiner. Das werde ich machen. Nicht für den Podcast, cool, aber für Formel1.de. Da werden wir uns mal treffen und ein bisschen quatschen über ihre Erfahrungen in der F1 Academy, ein bisschen ausführlicher, da freue ich mich schon drauf. Ja, und ansonsten, wenn ihr in Barcelona sein solltet, würde ich mich freuen, wenn ihr in Kontakt mit mir tretet, weil ich plane, mal so ein bisschen durch die Fanzone zu stiefeln für ein Video, was wir auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de veröffentlichen möchten. Deswegen schreibt mir bitte eine DM bei Instagram oder Twitter oder eine Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. damit wir uns da kurz schließen können. Wenn ihr Lust hättet, dann auch in dem Video vorzukommen, zu Carlos Sainz vielleicht eine Meinung habt, wo ihr ihn sehen wollen würdet, wenn es bis dahin noch nicht fix ist. Das ist natürlich so ein bisschen eigentlich mein Aufhängerthema. Ich würde gerne so eine kleine Umfrage machen. Dann schreibt mir gerne und dann können wir uns gerne auch mal treffen
Und das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, die Ausgabe nächste Woche ist noch nicht ganz klar, ob sie am Montag kommt oder am Dienstag. Das müssen wir noch besprechen, aber spätestens Dienstag wird sie für euch da sein und danach wird es dann relativ im normalen Turnus weitergehen, dass wir dann immer wieder montags da sind. Aber gerade wenn so Rückreisetag am Montag ist, ist nicht immer ganz sicher, wie wir dann aufnehmen können. Aber wir werden euch dann auf dem Laufenden halten, auf jeden Fall in unseren Fangruppen. Wie gesagt, Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und auf unserem Discord-Channel. Natürlich auch. Es wird dementsprechend noch keine Watchparty geben auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, die an diesem Wochenende mit Dennis und mir. Das dann aber wieder in Silverstone. Dennis, vielen lieben Dank für eine sehr spannende, interessante Ausgabe. Insbesondere dieses Alpin-Thema. Ja, es wird uns natürlich noch weiter begleiten hier und ich wünsche dir viel Kraft für das kommende Wochenende als Alpin-Fan.
Gracias. Ja, es war mir auch wieder ein Fest. Ich wünsche dir viel, viel Spaß in Barcelona. Ich hoffe, du teilst mit uns und auch mit mir so deine Eindrücke und ich wünsche dir auch, dass und uns beiden, dass jetzt gleich keine News kommen, die unsere Folge wieder mit dem Feger wegwischen. Ich bedanke mich, wünsche dir eine tolle Reise und auch liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer.
Einmal feuchtwischen in Reihe 3. Ja, nee, hoffen wir, dass es nicht passiert. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, natürlich werde ich immer mal wieder eine Story raushauen auf meinem Instagram-Kanal, Kevin-Scheuren, wenn ihr möchtet, dann folgt da gerne rein und ja, bis nächste Woche. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.